ARD.
Also, Deutschland möchte, dass der Boden bedeckt ist und als Bedeckung zählt, du kennst es, Zwischenfrüchte.
Die Zwischenfrucht.
Dann Stoppelbrachen, Mulchauflagen und Körnerleguminosen gelten alle als eine Bodenbedeckung. Jetzt hast du Fragen dazu.
Körnerleguminosen?
Ja.
Was ist das?
Leguminosen sind stickstoffbindende Pflanzen.
Ah. Sind das Erbsen etwa?
Zum Beispiel, ja, oder auch Klee und andere dieser Art Pflanzen. Ja.
Alles klar, wieder was gelernt.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 63 Hektar. Mein Name ist Maja Muckwitz und ich sage euch, esst mehr Rüben.
Mein Name ist Kuhlage.
Wir sind im Januar.
Und im 63 Hektar Podcast.
Ja, 63 Hektar, weil, das erklären wir immer wieder gerne, ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb 63 Hektar groß ist.
So sieht's aus. Kuhlage?
Ja?
Wie geht's dir?
Du bist gemein, weißt du das? Ich wusste genau, dass du es tust. Ich hatte dich darum gebeten, es nicht zu tun, du machst es trotzdem. Wir haben gestern mit ein paar Kollegen zusammen einen kleinen Umtrunk, würde ich mal sagen.
Finde ich gut, finde ich witzig. Gucken, wie das heute mit dir wird.
Du ja, du so findest es witzig, weil du dich über mich lustig machen kannst wieder.
Wir hätten das wahrscheinlich eher an deiner Stimme gehört, deswegen habe ich dir jetzt einfach nur die Chance gegeben, dass du es hier droppen kannst.
Was stimmt mit meiner Stimme nicht? Ist alles in Ordnung mit meiner Stimme.
Aber vielen Dank, dass du fragst, mir geht's auch gut.
Was ist hier wieder für eine Stimmung? Alle loben uns für die Chemie und heute britzelt es hier so ein bisschen. Maja,
so schön.
Geht's dir gut?
Mir geht's, ja, danke, dass du fragst. Nee, mir geht's gut. Es ist grau noch, wir haben ja Anfang Januar. Und ich habe so leichte Kopfweh, ohne dass ich getrunken habe. Ich bin so ein kleines Migränemäuschen.
Ei.
Leider. Genau. Aber trotzdem hatte ich Bock auf die Podcast-Folge und freue mich drauf.
So, wir werfen uns jetzt eine Handvoll Vitamin D rein und steigen ein. Erinnerst du dich noch an unsere letzte Podcast-Folge?
Ich wollte dich gerade darauf ansprechen. Wie fandst du es?
Ja, ich bin ganz schön gegrillt worden von der Landjugend, würde ich mal sagen.
Müssen wir erstmal die Leute abholen, oder? Also ja. Wir waren das allererste Mal auf einer Bühne zusammen mit unserem Podcast und hatten unsere allererste Live-Podcast-Aufnahme. Und ich fand unser Thema sehr gelungen, denn wir haben gesprochen über Vor- und Nachteile vom Stadt- und Landleben. Und ich fand es so witzig zu merken, weil normalerweise ist es ja immer so ein bisschen du und ich in einem Raum und wir haben vielleicht hier und da mal unterschiedliche Meinungen, aber dann ist es so ein Mensch gegen den anderen Mensch. Und da in dem Raum war es so, es war ich und das ganze Publikum gegen dich, ja, weil du warst natürlich Team Stadt und die meisten dort waren natürlich Team Dorf und das ist eine sehr, für mich sehr witzige Stimmung und schön, dass du darüber auch so lachen kannst.
Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch an, es ist sehr lustig.
Aber okay, lass uns da nicht zu weit ausholen, denn wir haben uns viel vorgenommen für die Folge. Heute wollen wir sprechen darüber, was eigentlich ein Landwirt oder eine Landwirtin im Winter macht. Bevor wir das tun, haben wir Hörernachrichten mitgebracht.
Oh, schön.
Ich höre euren Podcast wirklich gerne, bin selbst auf einem Milchviehbetrieb aufgewachsen und habe Agrarwissenschaften studiert. Da ich allerdings nicht mehr selbst in der Landwirtschaft arbeite, finde ich es immer schön, euren Podcast anzuhören und mich zum Teil zu erinnern, wie war das denn da eigentlich noch? Ich warte sehnsüchtig auf mehr Kuh- und Milch-Content, bin mir aber sicher, dass da auf jeden Fall noch mehr von eurer Seite geplant ist. Können wir hier schon mal ganz kurz erzählen. Deswegen haben wir uns in dieser Folge gedacht, schauen wir noch mal mehr auf die Milchviehbauern.
Ja, für den Kuh-Content ist natürlich der Kuhlage hier. Das ist auf jeden Fall schon mal die Versicherung, dass wir heute über dieses Thema reden werden, ne?
Genau, und dann erzählt sie noch, bestimmt hast du es aber auch schon ein paar Mal mehr gelesen als nur in dieser Nachricht. Du hattest neulich mal nach einem Gericht gesucht, das hatte sie jetzt hier auch erwähnt. Vielleicht brauchen wir da nicht zu eingehen, aber diesen Punkt fand ich wichtig. Sie sagt dann noch, ich finde übrigens super eure Achwas-Rubrik und auch deine Bauernweisheit-Rubrik. Sie würde sich nur wünschen, dass wir da noch ein bisschen mehr erklären, was sagt denn diese Bauernweisheit eigentlich aus?
Oh, mache ich heute. Tatsächlich mache ich das heute. Und sag mal, was war das noch mit dem Gericht?
Du hattest neulich mal, erinnerst du dich, in einer von unseren vielen, vielen Folgen, die wir jetzt schon veröffentlicht haben, nach einem Gericht gesucht und das war das Shepherd's Pie.
Shepherd's Pie, genau. Das ist das mit Hackfleisch, dann kommt da so ein bisschen Kartoffelstampf obendrauf und irgendwie Erbsen und sowas.
Hatten wir das wahrscheinlich in der Kartoffelfolge
wahrscheinlich, ja.
Erwähnt.
Ein typisch britisches Gericht, muss man sagen. Und es klingt wahnsinnig fancy, Shepherd's Pie. Und es ist wirklich einfach nur Hackfleisch mit Erbsen und Kartoffelbrei.
Also vielen Dank, Joana, dass du uns geschrieben hast.
Ja.
Dann hat uns noch Georg geschrieben. Ich würde ihn auch gerne noch einmal erwähnen, weil ich freue mich immer, dass man sich die Mühe macht, uns zu schreiben. Deswegen. Und ich finde es generell schön, in Interaktion zu gehen und zu sehen, was wollen denn unsere Hektis da draußen wissen. Und hier schreibt Georg: Hallo Maja, hallo Kuhlage. Ich höre euren Podcast sehr gerne, vor allem auf dem Bulldog. Weißt du, wo man Bulldog sagt?
Lanz Bulldog ist doch so ein Trecker, ne?
Also hier kennt man es eher als Treckermarke, genau, in Bayern da unten sagt man das ganz normal zum Trecker.
Ah, okay.
Genau, deswegen sagt er, wahrscheinlich hört ihr schon, dass er aus Bayern kommt. Meiner Erfahrung nach hat Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft oftmals das Problem, dass man nicht aus seiner eigenen Blase herauskommt. Die meisten Instagrammer, die sich Öffentlichkeitsarbeit zur Aufgabe gemacht haben, folgen hauptsächlich Landwirte oder Personen aus diesem Bereich. Deshalb seine Frage: Habt ihr Daten dazu, wer euren Podcast genau hört? Fände ich sehr interessant.
Noch nicht, mein lieber Georg, aber bald. Denn wir haben ab sofort ein Tool, mit dem wir herausfinden werden, wer ihr seid. Ja, wir wollen alles über euch wissen. Es gibt in den Shownotes eine Umfrage. Da klickt ihr auf so einen Link und dann werden da euch ein paar Fragen gestellt. Warum ihr den Podcast hört, seid ihr Landwirt oder kommt ihr aus der Stadt und so weiter und so fort. Und wir fänden es echt toll, wenn ihr da mal mitmacht. Es dauert nicht lange, ein paar Minuten. Und dann wissen wir, wer ihr seid und können noch zielgenauer auf euch eingehen. Wir können nur spekulieren im Moment. Aber ich hoffe, dass wir mit Hilfe dieser Umfrage endlich mal so ein bisschen Klarheit in unsere Zielgruppe, wie man so schön sagt, bringt. Und macht da bitte gerne mit, würde uns sehr, sehr freuen. Und schlagt uns gerne auch Themen vor, wenn ihr schon in den Shownotes seid. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was die Shownotes sind.
Das ist die Podcast-Beschreibung. Also da, wo ihr unseren Podcast hört, da ist auch sicherlich die Folge beschrieben. Und dort findet ihr dann unsere E-Mail-Adresse, aber auch wichtige Links.
Ja, und da habt ihr die Möglichkeit, mit uns ein bisschen in Kontakt zu treten und mehr zu erfahren von uns und an der Umfrage teilzunehmen.
Genau, und falls ihr das Gefühl habt, ihr habt auch noch Freunde, die außerhalb der Landwirtschaft sind, dann könnt ihr uns auch gerne in eure WhatsApp-Stories packen oder in die Instagram-Story. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall auch helfen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir eine einfache Sprache sprechen, dass man uns gut verstehen kann, dass wir nicht zu doll fachsimpeln und dass es irgendwie einfach ist, einzusteigen in diese landwirtschaftlichen Themen, die ich finde, die uns jeder angeht, weil wir uns um die Umwelt Gedanken machen, um Nachhaltigkeit Gedanken machen, um gesundes Essen Gedanken machen. Und deswegen ist das, finde ich, immer gar nicht so ein Branchenthema, sondern eigentlich so ein Allerweltsthema. In meinen Augen.
Maja Mokwitz bewirbt sich gerade um den Posten der Chefin beim Bauernverband. Das hatte schon sowas.
Ehrlich?
Staatsmännisches hier fast.
Das ist schön.
Ja, ne?
Ist das schön bei dir?
Ich würde dich wählen, auf jeden Fall.
So, pass auf. War schön, mit dir über die Hörermails zu sprechen. Jetzt möchte ich mit meiner Lieblingsrubrik anfangen. Und du darfst jetzt nicht sagen, mit dieser Rubrik willst du mich immer bloßstellen. Nee, mit dieser Rubrik gebe ich dir die Chance, lustig zu sein.
Jetzt
baue ich mich Druck auf.
Okay.
Also, ich muss ein bisschen die Spielregeln, glaube ich, brechen, weil ich habe eigentlich zwei Fachbegriffe mit. Weil für den einen braucht man den anderen, um den zu erklären. Deswegen, here you go, you have two now. Frostgare und Winterfurche.
Frostgare und Winterfurche? Mhm. Oh Gott, Frostgare. Ich fange mal mit Winterfurche an. Winterfurche ist ist die Furche, die sich bei mir auf der Stirn bildet, wenn das Wetter so kacke ist. So, dann bin ich immer verkniffen. Es ist grau, es ist kalt.
Ja, genau.
Meine Winterfurche ist einen halben Meter tief mittlerweile, weil das Wetter ja wirklich nur grauenvoll ist. Das ist die Winterfurche. Eine Falte, die auch kein Schönheitschirurg dieser Welt zuspachteln könnte.
Bring das jetzt mal ein bisschen mehr in den landwirtschaftlichen Kontext.
Okay, man könnte in dieser Winterfurche, kann man ganze Maisfelder anpflanzen. In meiner Winterfurche auf der Stirn. So. Nee, ich nehme mal an, Winterfurche ist, natürlich muss was mit Acker zu tun haben.
Richtig.
Eine Furche, die im Acker im Winter gesetzt wird, zu sehen wird, um zu messen, wie groß das Feld ist.
Falsch.
Okay.
Jetzt parallel nochmal Frostgare anfangen. Oh, vielleicht kommst du ja von Frostgare zu Winterfurche.
Gar ist ja irgendwas, was gar ist, was man essen kann. Hat das was damit zu tun?
Nee.
Okay, ach man, es ist auch wirklich schwer heute. Frostgare. Frost, kalt, Winter, gefroren, Frostgare, Winterfurche, boah, Gare. Ich stehe total auf dem Schlauch. Also heute hast du mich völlig. Ich habe keine Ahnung, was das sein
könnte. Okay, also Winterfurche, das ist, wenn der Landwirt mit dem Pflug aufs Feld fährt und das Saatbett vorbereitet, also das Feld bearbeitet mit einem Pflug. Und Pflug ist ja eine wendende Bodenbearbeitung. Du würdest sagen, Höhe auf dem Feld wächst ja gar nichts, ne, weil es komplett braun ist.
Ja.
Und das ist sozusagen die Winterfurche, die man da sieht. Und das macht der Landwirt Ende Herbst, weil er möchte, dass das Wasser im Winter in diesem Boden friert. Und dann, wenn Wasser friert, dann dehnt es sich ja aus. Und dann zersprengt er sozusagen den hart gewordenen Boden. Und dann wird er so ganz feinkrümelig.
Ah,
genau, das ist dann Physik. Die Frostgare. Ja, dass das Wasser friert und dann den Boden so aufsprengt.
Das ist der physikalische Prozess, der dann da steckt.
Genau.
Den nennt man Frostgare.
Ja. Richtig. Und dann hat der Landwirt am Ende, und das ist das Ziel, ein vorbereitetes Saatbett, was schön feinkrümelig ist. Durch die Hilfe von Frost und der Natur.
Ach was, mhm. Das ist ja interessant, dass sich der Landwirt wirklich solcher physikalischer Tricks bedient, um da den Boden zu bearbeiten. Weil im Prinzip macht er ja nichts. Er macht da so die Furche und den Rest macht Mutter Natur und das Wetter.
Richtig, aber...
Es gibt ein Aber.
Ja, es gibt natürlich ein Aber. Deutschland hat auch dazu Regelungen und wenn man so will auch Verbote. Und zwar seit letztem Jahr 2023, November, hat Deutschland die Regel, dass man vom 15. November bis zum 15. Januar das Feld bedeckt haben muss. Also eine Mindestbodenbedeckung.
Womit wird das bedeckt?
Mit zum Beispiel Zwischenfrüchten, die du ja schon kennst. Aber es gibt auch andere Bodenbedeckungen. Aber genau, um Bodenerosion zu verringern. Also wenn es jetzt irgendwie Schlagregen gibt, kannst du dir vorstellen, wenn auf dem Feld nichts wächst, da kein Saatgut drin ist, dass der ganze Boden wegschwimmt.
Moment mal, ganz kurz. Also ich komme nicht hinterher. Mhm. Also im Winter ist doch normalerweise nichts auf den Feldern, weil nichts wächst.
Im Winter? Doch. Doch, wir haben jetzt schon was in den Feldern. Wir haben jetzt zum Beispiel schon den Winterweizen und den Raps haben wir auch schon drin. Den erkennst du nur noch nicht, weil der noch nicht so hoch gewachsen ist, dass du ihn erkennen könntest.
Ja, da muss ich mal drauf achten, weil ich dachte wirklich immer, im Winter wird das Feld in Ruhe gelassen.
Nee.
Okay, also es ist was im Boden, es wächst bereits. Und jetzt wird mir auch klar, was diese EU-Verordnung oder Verordnung dort sagt. Es muss da etwas stehen, weil die Halme verhindern, dass der Boden weggeschwemmt wird.
Ja.
Okay, das macht Sinn. Das verstehe ich, das macht Sinn.
Und ich finde, es hat auch noch Auswirkungen natürlich auf die Artenvielfalt. Ne? Ist ja auch Rückzugsort, ist eine Nahrungsquelle, ist ein Überwinterungsort.
Hat man das schon immer gemacht, Maya?
Also es ist so, genau. Früher hat man das öfter gemacht als heute. In manchen Regionen ist es auch noch erlaubt. An den Standorten, wo der Boden besonders schwer ist, man sagt ein schwerer Boden, das meint, wenn da besonders viel Ton und Lehm drin ist. Hast du ja vor Augen, ne? Mhm. Und bei diesen Böden ist es natürlich besonders wichtig, dass der so ein bisschen teilweise aufspringt bei der Kälte, damit er wieder feinkrümelig ist. Ja, also an manchen Standorten ist es immer noch erlaubt, aber größtenteils sagt Deutschland und eine neue Regelung der GAP, dass vom 15. November bis zum 15. Januar der Boden bedeckt sein soll. Also nicht mehr so, dass du davor stehst und sagst, was wächst denn hier? Hier ist ja alles braun. Sondern da muss irgendwas auf dem Feld zu sehen sein. Unter anderem, du kennst es, Zwischenfrüchte.
Die Zwischenfrucht.
Aber es gibt auch mehrjährige Kulturen, wie zum Beispiel Blühflächen oder Mulchauflagen. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dass der Boden bedeckt ist.
Ah, alles klar. Zurück zum Thema. Wir sind hier bei 63 Hektar. Maya Mokwitz, Andreas Kuhlage reden heute über das Thema Landwirtschaft im Winter. Was machen Landwirte den lieben langen Tag, wenn es draußen schmuddelig und kalt ist? Liegen sie auf dem Sofa und legen die Füße hoch? Das ist ehrlich gesagt meine Idealvorstellung, weil ich denke, die Ernte ist eingebracht, die Scheunen sind voll und der Bauer gönnt sich einen verdienten Winterschlaf. Du wirst gleich aber Andreas sagen oder aber Kuhlage sagen, das ist Quatsch. Wie immer.
Nee, tatsächlich hast du ein bisschen recht. Also zumindest wir Ackerbauern, ich komme ja selber von einem Ackerbaubetrieb, wir haben es im Winter ein bisschen ruhiger. Das will ich schon mal so ganz ehrlich zugeben. Da geht es den Milchviehbauern oder andere viehhaltende Betriebe ganz anders, ne? Weil Tiere müssen jeden Tag gefüttert und man muss sich jeden Tag um Tiere kümmern. Und das haben wir natürlich auf dem Ackerbaubetrieb nicht.
Da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Wir haben ja vorhin die Nachricht bekommen, die Hörernachricht, mehr Kuh, mehr Milch-Content wurde sich da gewünscht von Joana. Gleich meine erste Frage, was machen Kühe im Winter?
Also Kühe ist jetzt Kälte eigentlich relativ egal. Ich würde fast sagen, Kühe lässt Kälte kalt. Also sie sind sehr kälteresistent. Aber da muss der Landwirt natürlich ein bisschen mithelfen. Ne? Also wir können sie jetzt nicht auf der Weide halten, weil das unsere Weide einfach nicht aushält.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wenn die, ich dachte immer, die sind sehr kälteempfindlich. Also weil das Euter ist ja auch, wenn man sich so eine Kuh anguckt, ist die ja relativ nackt. Und das Euter, das ist ja auch nicht irgendwie Fell drum oder so. Ich könnte mir vorstellen, ich hätte gedacht, das friert vielleicht sogar ein oder ist gefährlich. Aber wenn du sagst, macht das nichts aus,
warum? Kühe haben ehrlich gesagt mehr Stress mit Hitze. Kälte können sie gut ab und sie können vor allem auch Winterfell entwickeln, wenn sie denn müssten. Aber da die meisten Kühe in Deutschland zumindest im Winter im Stall stehen, hat der Bauer natürlich oder die Bäuerin natürlich die Chance, irgendwie das Klima mitzuregeln, indem, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn du dir einen Kuhstall vorstellst mit so freiträgenden Wänden, hat der Landwirt natürlich die Chance, irgendwie ein Netz runterzulassen, so dass es nicht so windig ist, dass es ein bisschen ruhiger im Stall ist. Und dann ist die körpereigene Temperatur von der Kuh, bleibt im Stall, ohne dass sie entweicht. Das heißt, eigentlich ist das ein richtig gutes Klima für die Kuh. Außerdem kann er natürlich mit Einstreu nachhelfen, dass die Kuh sich auch warm ablegen kann.
Ja.
Und
aber sag mal ganz kurz, warum bleiben die dann nicht einfach draußen, die Kühe, wenn denen das nichts ausmacht?
Weil ihr Städter dann anruft und sagt, den Kühen ist kalt, sie wollen gerne rein, die stehen da alle am Gatter.
Ich wäre der Erste.
Die sehen ganz traurig aus.
Ja, das Euter friert ein, die Milch wird hart, holt die Viecher rein.
Nee. Aus dem Grund, weil erstens auf den Weiden in dem Zeitraum nichts wächst, also sie hätten irgendwann nichts mehr zu futtern. Und die Weiden halten das auch vom Boden her nicht aus, ne? Also die werden matschig und dann kann es zu Krankheiten kommen an den Klauen.
Ach so, ja klar.
Ne? Hängt natürlich auch ehrlicherweise immer mit der Bestandsdichte zusammen. Also wenn du jetzt nur 2 Kühe auf die Weide stellst oder 4, dann schafft das natürlich irgendwie eine Weide, wenn du auch also zusätzlich zufütterst. Aber wenn du da jetzt 100 Tiere stehen hast auf einer Fläche, dann ist das eher schwieriger, wenn du nicht alle paar Tage umweidest und die richtig umtreibst auf eine andere Fläche.
Ach so, ja, wahrscheinlich wächst dann da auch nichts mehr, ne? Wenn die erstmal alles platt getrampelt haben.
Genau,
so, ne?
Unter 7 Grad hört alles auf zu wachsen.
Ja, okay. Ja, aber wahrscheinlich ist es auch ein bisschen bequemer für einen Landwirt, ne? Wenn er die Milch im Stall abmelken kann, als daraus auf die Weide fahren zu müssen, oder?
Ja, das macht er ja im Sommer auch, ne? Treibt ja die Tiere auch rein zum Melken. Also es ist ja darauf alles aufgebaut, dass das dann schon geht. Mhm. Aber viele Tiere stehen ja auch das ganze Jahr über im Stall. Also es macht gar keinen Unterschied, ob es Winter oder Sommer ist.
Was essen die dann da?
Was glaubst du denn, wie sieht so eine Mahlzeit bei Kühen aus?
Keine Ahnung, also wahrscheinlich erstmal so morgens so ein bisschen Avocado-Creme, ein weichgekochtes Ei dazu, Bacon. Nee, keine Ahnung, Heu nehme ich mal an.
Genau, Heu. Also Futter von Kühen besteht immer aus Grundfutter und Zusatzfutter. Und Grundfutter kann dann sein Heu, Silage oder auch
Was ist Silage?
Eingewickeltes Heu, was so einen Prozess hinter sich hat.
Ach so, okay. Also das ist damit haltbar gemacht wird oder wie?
Genau, und besser verwertbar für die Kuh. Eine Kuh muss immer einen gewissen Raufaseranteil essen und das ist eben in Silage, Heu und Stroh enthalten. Ja. Genau.
Aber was ich noch mal wissen würde, also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe im Winter und Milch trinke, schmeckt die anders als im Sommer?
Also du wirst lachen. In Deutschland gibt es tatsächlich einen einzigen, zumindest konnte ich ihn ausfindig machen, Milchsommelier.
Echt? Sowas gibt es?
Ja, fand ich auch sehr witzig. Und der muss ja natürlich erstmal, ich stelle mir das auch so witzig vor, dass ja genau, wie viel Milch nimmst du da im Mund und wie machst du das dann?
Und zwischendurch muss man ein bisschen Brot essen, damit man so den Geschmack neutralisiert.
Ja, nein, aber Spaß beiseite. Also der sagt natürlich, man schmeckt einen Unterschied, einen enormen Unterschied, ob das Tier jetzt auf der Weide stand im Sommer oder im Stall steht und Heu und Silage zugefüttert bekommt. Und in Niederlanden zum Beispiel gibt es den ganz berühmten Graskäse oder Maikäse genannt. Das ist der erste Käse von den Kühen, die auf die Weide kommen. Und der schmeckt dann auch immer ganz besonders. Ah. Also die Milch schmeckt auf jeden Fall anders. Man kann aber sagen, heutzutage wird ja alles in einer Molkerei sozusagen, wenn man es so will, zusammengeschüttet und ja auch haltbar gemacht. Und dann am Ende schmecken wir jetzt aus unserer Tetra-Packung vielleicht nicht mehr den großen Unterschied. Aber wenn man vielleicht den Milchbauern nebenan, der irgendeine Milchtankstelle hat, kann ich mir vorstellen, dass die Hektis da einen Unterschied schmecken.
Okay. Also Milchbauern, das ist wahrscheinlich auch so der große Unterschied zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, wie du ihn hast, also rein auf Ackerbau, und landwirtschaftlichen Betrieben, die Tierzucht haben, Milchviehwirtschaft, was weiß ich, dass die einfach im Winter mehr zu tun haben, weil die haben ja, die Tiere sind ja immer da.
Das stimmt.
Ganz schön clever von dir.
Dass ich da geboren
oder faul, würde ich mal sagen.
Nee, kann ich nicht. Also ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir ein viehloser Betrieb sind. Aber ich glaube, wenn man auf einem viehhaltenden Betrieb aufgewachsen ist, dann macht das auch Spaß, ne? Dann ist hat ja jedes Jahr so seine Routinen und auch Weihnachten ist dann, glaube ich, nochmal ganz besonders. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man sich an sowas gewöhnt. Man gewöhnt sich eigentlich an alles. Ich habe mich jetzt ja nun mal an Ackerbau gewöhnt.
Glaubst du, dass Kühe sowas wahrnehmen, Jahreszeiten?
Also ich glaube, dass Kühe Präferenzen bei Temperatur haben. Also ne, im Sommer kennst du vielleicht diese Weiden, wo so ein Baum steht und alle Kühe so unter diesen Schatten sich stellen. Und im Winter gibt es das Gleiche im Stall, da gibt es irgendwie eine warme Wasserleitung, da kannst du aber sicher sein, dass da die Kuh liegt.
Ja?
Ja.
Mich würde mal interessieren, gibt es so, ja, wenn sie sich bewegen kann, weil sie sitzen ja eng zusammen da, ne?
Wieso musst du das da noch mit reinquetschen? Es gibt Liegeboxen, Laufstelle.
Entschuldigung.
Da ist abgezählt, dass jede Kuh sich auch ablegen kann, so.
Okay. Mich würde mal interessieren, gibt es Milchbauern, die uns hören, Schweinebauern? Mich würde das wirklich mal interessieren, ob die oder auch Hühner, wir hatten ja auch schon eine Frau hier, die Hühner züchtet und Puten und so, ob er an seinen Tieren wahrnimmt, dass sie sich über irgendeine Jahreszeit mehr freuen als über die andere. Einfach mal so, vielleicht bemerkt man das.
Also ich war ja lange Zeit Reiterin, hatte früher auch immer ein Pferd bei uns auf dem Hof. Und bei dem habe ich das immer angemerkt. Im Sommer, wenn die Stoppelfelder sind, dann hatte der aber große Freude, mit mir da lang zu pesen. Und im Winter, wenn es matschig war und ich ihn auf sein Paddock gestellt habe, hat er die Ohren hängen lassen und gewartet, dass ich ihn in seinen Stall wieder bringe, wo er auf frischem Stroh steht. Also ich glaube schon.
Apropos Stoppelfelder. Wir sind bei der Landwirtschaft, beim Ackerbau. Ja, was du faulenst im Winter, Maja, ne?
Also tatsächlich ist es so, unser Haupttatort, wenn du so willst, ist ja sozusagen das Feld. Und wenn da nun mal eine Schneedecke drüber liegt oder es zu matschig ist, dann kommen wir nicht aufs Feld. Aber wir konnten ja schon einiges ernten. Zum Beispiel haben wir die Kartoffeln geerntet und die werden über den Winter verkauft. Das heißt, wir müssen das organisieren. Wer holt die ab? Wer sortiert die Kartoffeln? Das ist eine Aufgabe. Dann ist es so, dass wir unsere ganzen Maschinen, die wir über das ganze Jahr genutzt haben, natürlich auch irgendwie sauber kriegen müssen, damit wir die beiseite stellen können. Und das hört sich irgendwie so nebensächlich an, aber unsere Maschinen sind ja in den Hauptsaisonzeiten enorm wichtig für uns. Und wenn nur eine Maschine steht, dann steht meistens die ganze Kolonne. Von daher muss der Ölwechsel gemacht werden, die Schare gewechselt werden, der Rübenroder, du kannst dir gar nicht vorstellen, es wird bestimmt eine Woche lang der Rübenroder mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt. Derjenige, der das macht, der hat echt so einen Vollblaumann an, gefühlt, dass nur noch die Augen rausgucken. Das ist ein ganz, ganz, ganz doofer Job.
Nee, oh, den würde ich gerne machen.
Kannst du mal ablösen.
Ja, oh, mit so einem Kercher da, mit Hochdruckwasser, so ein richtig dreckiges Teil sauber machen, das ist doch ein Traumberuf.
Da musst du darauf rumkrabbeln und in die letzten Ecken da jeden einzelnen Schlauch abspritzen. Also es ist eine sehr, sehr wichtige, klingt immer gar nicht mal so wichtig, aber es ist sehr, 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 sehr wichtig, weil sonst würde es ja über den Winter uns kaputt frieren oder rosten und es wäre eine sehr, sehr hohe Anschaffung und damit würde man sich selber sehr doll schaden, wenn man das nicht ordentlich macht. Genau, dann finde ich, das klingt auch immer wie so eine Strafarbeit, wir müssen unsere Werkstatt aufräumen, weil zu den Zeiten, wo richtig viel los ist, ist man mal so husch husch. Und am Ende des Jahres kannst du eigentlich kaum mehr durch die Werkstatt laufen mit Gästen, weil die immer so wüst aussieht. Also auch da muss man sich wieder sortieren und Inventar machen, gucken, was haben wir noch, was müssen wir nachbestellen. Jahresende im Büro, nächster Tatort von uns, müssen Jahresabschlüsse einreichen, alle Belege einreichen, alles, was geändert wird.
Steuer, sowas.
Genau, neben den Feldarbeiten immer nicht schafft, da wird er im Büro verhaftet.
Okay.
Genau. Noch zwei was? Weitere Tatorte noch.
Ja.
Einmal die Hofstelle an sich, also auch die Gebäude. Die müssen auch gepflegt werden. Regenrinnen müssen mal sauber gemacht werden. Vielleicht hat man auch mal ein Tor angefahren, was auch ausgebessert werden muss, was nicht mehr zugeht. Schlösser müssen ausgewechselt werden und. Also eigentlich das meiste Geld verliert man immer an der Hofstelle, weil die, ja, wie bei uns, schon über 11 Traditionen und mehrere hundert Jahre alt ist.
Ja, aber sie sehen nicht so aus, weil sie sehr gut gepflegt sind. Ich war ja schon mal bei euch auf dem Hof.
Ja.
Aber für mich klingt das alles so ein bisschen nach, also nimm es mir nicht übel, Maya, aber es ist...
Nichts, was brennt.
Genau. Und ich denke dann immer... Das haben die anderen ja auch zu machen, die mit der Tierzucht und Viehwirtschaft. Ne?
Mhm.
Das kommt ja dann noch on top bei denen eigentlich.
Ja. Zieh auch den Hut vor denen.
Okay, weil ich dachte, es klang für mich so ein bisschen nach Rechtfertigung gegenüber den anderen.
Nee, ich wollte dir nur aufmalen, weil ich hatte das Gefühl, genau, du kannst dir gar nicht vorstellen, was bei uns zu tun ist. Deswegen wollte ich gerade mal ein paar Beispiele nennen, damit du eben nicht nur den Bauern mit den Füßen auf dem Sofa siehst.
Ja, nein, das unterstelle ich auch nicht. Also nicht wirklich, aber nein, aber ich mich bringt das zu einer Frage, die ich dich sowieso schon mal oder die ich dir sowieso schon mal stellen wollte. Gibt es so eine Hackordnung unter Landwirten, so ein bisschen, dass die wirklichen, so die aus der Viehwirtschaft, die den ganzen Winter auch weiter ackern müssen, wie die Pferde, dass die dann sagen, ja, ach, ihr aus dem Ackerbau, ihr legt doch im Winter die Füße hoch, irgendwie so, wir müssen weiter ackern. So, gibt es sowas?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe sowas noch nie gehört.
Wusste ich doch.
Aber so einen Spruch stecke ich auch gerne ein. Also haben Sie ja recht. Ich würde es auch den viehhaltenden Betrieben gönnen, wenn die mehr frei hätten. Ich freue mich aber auch, wenn die Ackerbauern im Winter mal Urlaub machen. Also unsere Mitarbeiter zum Beispiel, der eine macht jetzt 5 Wochen eine Rundreise. Und ich habe auch einen anderen Kumpel, der einen Betrieb im Osten leitet und dann natürlich... ich sag mal so, im Osten auch oft einsam ist, weil es abgelegen ist. Und der ist jetzt auch in die USA geflogen. Und ich find's schön. Ich schreibe dann, hey, ich freue mich voll für dich, dass du dir jetzt im Winter die Zeit nimmst.
Ja, und das ist ja eine Entscheidung, die man ja auch dann irgendwann treffen kann. Ihr hattet ja früher auch Tiere und habt euch dann dagegen entschieden, ne?
Ja, genau. Wie viele Betriebe haben wir uns für eine Einrichtung spezialisiert.
Ja, und jetzt ganz kurz nochmal zurück. Wird im Winter noch irgendwas geerntet?
Im Winter, also wenn du jetzt zum Beispiel, kennst du Solawi?
Nein.
Solidarische Landwirtschaft. Da unterstützt du mit einem monatlichen Beitrag einen einzigen Betrieb und kriegst dann von diesem Betrieb Gemüsekisten.
Ah.
Ja, und natürlich wird man, also ich glaube, man wird sogar noch bis zum Dezember beliefert, wenn es denn möglich ist. Und da würde man jetzt zu dieser Zeit eben auch das finden, was man vielleicht auch gut lagern konnte. Also Zwiebeln, Pastinaken, Kartoffeln. Also es gibt auf jeden Fall... noch Produkte, die von unseren Feldern kommen, auch in dieser Jahreszeit.
Ja, aber so vom Feld her wird ja nichts mehr geerntet jetzt. Nee, also außer der Zwischenfrucht wächst ja jetzt nichts, ne?
Doch, wir haben den Winterraps drin und den Winterweizen. Der wird jetzt auch über den Winter gedeihen, wahrscheinlich unter einer Schneedecke oder auch den Frost aushalten müssen. Das erstaunt dich immer, ne?
Ja.
Also
ich komme mir total dumm vor, weil ich dachte mir so, im Winter ist Klappe zu, Affe tot, der Ofen aus, da ist die Firma dicht, da wächst nichts.
Doch.
Und jetzt stelle ich fest, passiert
da wächst
was.
Wir können halt nur nicht aufs Feld fahren.
Und wann wird der Winterraps? Winterraps, wann wird der geerntet?
Winterraps wird nach dem Sommerweizen erstmal gesät.
Ja.
Und der wird wie... der Winterweizen ebenfalls im Sommer geerntet.
Ach so, okay, der wird nicht im Winter geerntet, sondern der heißt nur so, weil er...
Der heißt so, weil er sozusagen in dieser Zeit schon auf dem Feld ist. So kann man es sich eigentlich einfach erklären, genau.
Okay.
Der hat einfach eine längere Vegetationsphase und Zeit dadurch.
Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Ja.
Hat ein bisschen gedauert, also. Aber ich will mal auf das Wetter zurückkommen. Oder Klima ist ja nicht dasselbe. Aber wir alle haben mit dem Klimawandel zu tun, ihr ja auch auf den Feldern. Und es entwickelt sich ja von einigen Ausnahmen abgesehen ja immer mehr dahin, dass wir so einen richtig arschkalten Winter kriegen wir ja nicht mehr. Also wo wochenlang der Boden gefroren ist.
Sehr witzig, dass du es sagst, weil es hat ja gerade, also
ja, es hat ein bisschen geschneit. Jahr
ganz viel geschneit, wo wir irgendwie...
Absolut, aber es ist ja nicht mehr so...
gar nicht in Weihnachtsstimmung so richtig waren.
Ja, ich gebe dir recht, aber was ich meine ist hier fruchtgare Winterfurche. Habe ich das richtig erinnert? Frostgare Winterfolie. Das Prinzip wird wahrscheinlich in Zukunft ja immer seltener funktionieren, weil es einfach nicht mehr so kalt wird, dass es gefriert. Also wann haben wir mal richtig Frost über einen längeren Zeitraum, sodass der Boden auch mal gefriert, ne?
Das ist ja eigentlich Informationen, die du hast, aber genau, also wir Landwirte müssen immer mit dem Wetter arbeiten, wie es mal gerade ist.
Ja, worauf ich hinaus will, ist die Frage, ich war noch nicht fertig, also Klimawandel schreitet voran, wir werden nicht mehr so kalte Winter kriegen wie früher, es bleibt weitestgehend frostfrei, das ist ja so die Prognose. Das ist doch eigentlich, müsste doch für euch Landwirte, ihr müsstet euch doch die Hände reiben, weil, das ist meine Theorie, dann könntet ihr ja vielleicht irgendwann auch im Winter noch was ernten. So wie in gemäßigten Klimazonen, so Richtung Äquator oder so.
Können wir noch mehr Profit machen?
Genau, noch mehr aus der Mutter Erde rauspressen.
Noch mehr ausbeuten.
Ja.
Wir können alle unsere Klimaziele lassen, weil es ist eigentlich richtig geil. Nein, Kulage. Also es geht jetzt ja auch alles nicht so schnell und wir passen uns natürlich immer den Bedingungen an und wir schauen nach Kulturen, die auch sich an wärmeren Bedingungen gut eignen. Also zum Beispiel bauen wir auch teilweise schon in Deutschland jetzt Soja an, was vorher auch noch nicht so der Fall war. Also da öffnen sich bestimmt neue Türen, aber es schließen sich auch einige. Und wie schnell sowas geht, das müssen wir eben beobachten. Aber jetzt können wir noch nicht, also jetzt kann ich noch nicht berichten, dass wir alles ganz anders machen, weil wir was erleben, was wir noch nie erlebt haben. Ja. Genau. Wir arbeiten mit Wetterextremen schon immer und von daher für uns fühlt sich jedes Jahr anders an.
Ja, und es kann auf der einen Seite natürlich sein, dass es euch nützt. Auf der anderen Seite merken wir, dass die Extremwetterphänomene wie Starkregen zunehmen und das hilft euch auch nicht, ne?
Das hilft uns auch nicht.
Aber es ist spannend. In eurer Branche setzt ihr euch mit solchen Themen auseinander? Also sitzt ihr da manchmal zusammen mit Leuten und
diskutiert?
Gut,
dass du das sagst. Genau, das ist nämlich auch eine Tätigkeit, die wir im Winter machen. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, jetzt wo die Agritechnica war oder im diesem Jahr wird ja dann die Eurotier sein. Also solche Veranstaltungen sind explizit in den Wintermonaten, weil wir Landwirte da mehr Zeit haben und uns ja mal umschauen können, welche Entwicklung gibt es eigentlich, muss ich irgendwas Neues mal ausprobieren, sowohl in der Landtechnik als auch bei den neuen Züchtungen, bei den Tieren. Mhm. Genau, also meine Eltern zum Beispiel sind gefühlt gerade jede Woche auf irgendwelchen Vorträgen und lassen sich informieren, was sich alles ändern wird, bei der Agrarpolitik zum Beispiel, die sich Europa so vornimmt.
Ja.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück aufs Feld schauen.
Ja, bitte.
was glaubst du denn, wie finden wir Landwirte das, wenn wir schon unsere kleinen Rapspflanzen draußen haben und auch schon unseren Winterweizen, wenn dann es auf einmal anfängt zu frieren oder sogar eine Schneedecke da liegt? Glaubst du, es ist gut oder schlecht?
Fangfrage. Ja, natürlich. Ich nehme mal an, dass es schlecht ist. Weil Frost ist der natürliche Feind einer jungen, kleinen, zarten, ins Licht aufstrebenden Rapspflanze. Mhm. Ist so, ne?
Nein, falsch.
Nein?
Du bist ganz, ganz falsch. Nein, Spaß. Also, es ist so, erstmal, wir können ja einmal auf den Schnee schauen. Also, der Schnee wirkt eigentlich wie eine Isolierung. Ne? Also, legt sich ja so über den Boden. Und die Wärme, die im Boden ist, die kann dann nicht entweichen, sondern die ist dann sozusagen zwischen Schneeschicht und Pflanze. Also das ist sozusagen schon fast Schutz. Außerdem ist es, wenn der Schnee schmilzt, am Ende wieder Feuchtigkeit, die wir eigentlich zu trockenen Zeiten immer sehr, und worüber wir uns immer sehr gefreut haben. Und wenn es jetzt friert, ohne dass es eine Schneedecke gibt, dann, deswegen heißen die Pflanzen auch Winterraps und Winterweizen, weil sie diese Temperaturen gut aushalten können. Hingegen die Zwischenfrucht nicht. Da wollen wir es sogar, dass sie erfriert, kaputt friert, damit wir sie am Ende besser einarbeiten können. Weil ich hatte ja gesagt, die ernten wir nicht, sondern die, du bist höchst konzentriert, die brauchen wir als Gründinger und die wird zersetzt vom Boden.
Ja, sie wird zum Sterben gesät.
Oh, guck mal, wie du das sagst, du bist der Pessimist da drüben.
Ich versetze mich nur gerade in diese arme Pflanze. Ich stehe hier nur, weil ich sowieso bald sterben, damit es anderen Pflanzen besser geht.
Ich sag dir was, das ist der Kreislauf der Natur.
Es ist der Circle of Life.
Circle of Life.
Ja. Was würde sich ein Landwirt für den Winter wünschen, so um das, den Rahmen jetzt langsam mal zu schließen? Wenn du dir was wünschen könntest, wie wäre der perfekte Winter für dich?
Also da darf vieles passieren. Wir wollen uns ja nicht mehr so viel ärgern, wie du gerade gehört hast. Also es darf ruhig frieren, es darf gerne zu Frost kommen, es darf gerne eine Schneedecke draußen sein. Was wir nicht so gerne haben, was schwierig für uns wäre, wären schnelle Temperaturwechsel. Also wenn es an einem Tag irgendwie aus Versehen 13 Grad ist für ein paar Tage. Das würde nämlich wieder heißen, dass die Pflanze anfängt zu wachsen. Und dann, dass es wieder super kalt wird.
Ja.
Genau, das ist schwierig für die Pflanze.
Ah, okay, gut. Mensch, damit sind wir ja auch fast schon am Ende unserer kleinen Winterfolge angekommen. Und ich hoffe, dass wir uns ein bisschen durch diese dunkle Jahreszeit hangeln. Und jetzt komme ich ein bisschen ins Straucheln. Was machen wir jetzt normalerweise?
Ich bin schon, du musst doch jetzt noch deine Bauernweisheit raushauen. Und ich muss überlegen, ob du dir die ausgedacht hast.
Richtig.
Oder ob es die gibt.
Ja.
Und ich verrate so viel. Ich mag ja diese Rubrik eigentlich nicht so gerne. Aber irgendwie finde ich süß, dass du dir immer so viel Mühe gibst. Deswegen probier mal.
Ich habe eine Sensation.
Und ich hätte sie, ja?
Ja?
Ich würde dann gerne, wenn es sie gibt, auch eine Erklärung haben. Weil wir haben ja gehört, das hätte sich die Joana gerne gewünscht.
Joana, Maja, bitte dranbleiben. Ich werde euch gleich eine ganz großartige Bauernweisheit präsentieren. Aber erstmal noch ganz kurz der Hinweis, dass es uns natürlich wie immer in der ARD Audiothek gibt. Alle Folgen von 63 Hektar. Hört sie euch bitte am Stück durch, jetzt in dieser dunklen Jahreszeit. Was soll man auch sonst anderes machen? Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann hört doch auch noch mal in einen anderen Podcast rein. Besser leben. Das ist von unseren Kollegen von Bayern 1. Darüber wird sich unser Georg freuen. Der kommt ja aus Bayern. Hör mal rein. Das ist ein Nachhaltigkeitspodcast. Und da geht es um Umweltfragen. Aus dem Alltag mit sehr vielen spannenden Beispielen gibt es auch in der ARD Audiothek. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ne, was machen wir dann, Maja?
Dann kann man uns das auf jeden Fall auch nochmal schreiben, aber uns auch folgen und teilen. Was hast du jetzt für eine Bauernweisheit?
Also die Bauernweisheit jetzt lautet, sie richtet nochmal den Blick zurück in den Dezember. Mhm. Sie ist ganz kurz und sie geht: Dezember warm, Gott erbarm. Habe ich mir die ausgedacht oder gibt es sie wirklich?
Ich glaube, die gibt es wirklich. Ich würde fast sagen, dass ich sie sogar schon mal gehört habe, aber noch nicht selber verwendet. Deswegen müsstest du jetzt mal, wenn es sie gibt, verrat mir das und erklär
es
mir das.
Es gibt sie, tatsächlich. Ehrlich? Ja, und es gibt auch eine Erklärung dazu. Tatsächlich ist es offenbar so, dass nach einem kalten Dezember, nach Auswertung langjähriger meteorologischen Daten, in knapp 2/3 aller Fälle, also 65% ungefähr, dass daraufhin ein überdurchschnittlich warmer Juni kommt, was ja offenbar relativ gut ist für die Landwirtschaft. Du wirst mich da korrigieren.
Nee,
ja.
Gut.
Und bei einem milden Dezember ist die Juni-Witterung so noch völlig unentschieden und es kann kalt sein und regnerisch und doof und so. Und deswegen ist diese Bauernweisheit tatsächlich warm, wenn es im Dezember warm ist, ist das für die Ernte und für die Landwirte nicht so gut.
Ich finde es so süß, dass früher wirklich alle immer in den Himmel schauen mussten und sich so Regeln merken mussten, um irgendwie das Wetter einzuschätzen. Und heute machen wir einfach das Handy auf und beschweren uns, wenn die Wetter-App uns was Falsches sagt.
Schön war es, Maja.
Halt, ich habe doch noch meine Achwas-Rubrik.
Ach so, Entschuldigung.
Die will ich trotzdem noch.
Ich will heute mein Achwas noch loswerden. Schieß los, was hast du für mich?
Also genau, das ist ja eine Rubrik, mit der ich dich versuche immer zu überraschen. Und ich glaube, ich mache schon wieder was gegen die Spielregeln, falls es welche gibt. Und zwar habe ich zwei mitgebracht.
Zwei Achwas-Regeln?
Zwei ganz kleine. Und zwar das erste, dachte ich, das freut dich und viele vielleicht verärgert sich, kannst du mir ja gleich sagen. Und zwar in England gibt es einen Milchviehbetrieb, ich wollte wieder was mit Milchcontent hier liefern. Der hat gesagt, ich verdiene nichts mehr an der Milch, ich schließe jetzt meine Milchwirtschaft, aber bei mir kann man jetzt Kühekuscheln buchen.
Ernsthaft?
Und Überraschung, der ist bis 3 Monate voraus ausgebucht und kann damit jetzt ganz entspannt leben. Wie findest du das?
Ich finde es auf der einen Seite natürlich ganz schön bescheuert irgendwie, auf der anderen Seite lustig. Ich finde es irgendwie spannend, die Geschäftsidee, aber es macht mich auch irgendwie traurig, weil ich finde es irgendwie schade, dass Leute sich mit dem, was sie eigentlich immer gemacht haben, nicht mehr über Wasser halten können, nämlich mit der Milcherzeugung.
Mhm. Ich finde es irgendwie spannend, weil ich sage ja auch immer, der Markt, also die Nachfrage regelt den Markt. Ne?
Ja.
Und wenn nun mal die Nachfrage nach Kuhkuscheln vorhanden ist und man den irgendwie abdecken kann, dann finde ich es ein interessantes Standbein. Vielleicht geht ja auch beides. Ne? Vielleicht kann ich ja irgendwie meine Milch noch verkaufen und trotzdem schon so 3-4 Kühe zum Kuscheln anbieten, die du dir dann buchen kannst.
Die große Frage
ist, würdest du es machen in Hannover?
Kühe kuscheln?
Ja.
Warum nicht? Die Frage ist, ob die Kuh das möchte.
Mein zweites Ach was.
Ja.
Habe ich für den ersten ein Ach was von dir bekomme schon, oder?
Bitte?
Das erste.
Ja, das ist, ach was, wirklich.
Okay.
Aber so. bei den von der Insel wundert mich gar nichts.
Okay, und das andere ist, hast du schon mal gesehen? Ich habe es gerade, ein Gast von uns, der auch schon bei uns war, in der allerersten Folge der zweiten Staffel, Malte Messerschmidt.
Ja, Bauernbengel.
Der hatte das auf jeden Fall, der war da auch Teil von, denn der hatte gepostet, dass er seinen Trecker mit ganz vielen Lichterketten geschmückt hat. Und da macht er sich mit ganz, ganz vielen Landwirten auf den Weg zu unterschiedlichsten Krankenhäusern und versüßt somit krebskranken Kindern den Krankenhausalltag oder Tag. Genau, unter dem Name Ein Funken Hoffnung.
Ach, wie schön.
Machen das Landwirte. Das hat sich so zu Corona-Zeiten entwickelt und ja, soll toll. So ein bisschen so nach dem Motto die Augen zum Funkeln bringen.
Das finde ich richtig toll. Das ist so, das hat sowas von Coca-Cola-Truck, nur, ja. Nur auf dem Land.
Ja, finde ich auch schön.
Ja, ein bisschen Licht in den wahrscheinlich wirklich nicht immer hellen Alltag der kranken Kinder bringen. Das ist echt eine tolle, genau. So eine schöne kleine Geste.
Ich glaube, es sind sogar, ehrlich gesagt, Hospize. Und ja. Ich glaube, man kann auch für diese Aktion spenden oder Landwirte rufen mit diesen Fahrten zu Spenden auf, so rum.
Ja.
Und das finde ich schön.
Finde ich auch schön, ne?
Schön. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Hast ja. du Vorsätze?
Ich will mehr Landwirtschaft verstehen. Mhm. Ich möchte mich mit der Landjugend versöhnen. Und ein bisschen mehr Sport machen. That's it. Und du?
Ich möchte dir mehr über die Landwirtschaft beibringen und eigentlich genauso weitermachen, nur auch mit mehr Sport und mehr Fitness und all das, was man sonst noch so machen sollte.
Ja, mal ne? gucken, was wir davon erfüllt kriegen. ja, vielen
Tschüssi,
Dank.
Ne? Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.